Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute Morgen stellen unter einen Abschnitt aus Matthäus Kapitel 24. Und zwar, wir lesen ab Vers 45 bis zum Ende. Matthäus 24, die Verse 45 bis 51. Wir hören, was der Herr uns zu sagen hat. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen oder verzieht zu kommen, und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, was hoffen wir eigentlich? Worauf setzen wir unsere Hoffnung? Als wir am Donnerstag mit der Serie von Bibelarbeiten über Matthäus 24 begannen, da stellten wir am Anfang diese und ähnliche Fragen. Was hoffen wir eigentlich? Was ist eigentlich unsere Perspektive? Nicht alle Hoffnungen, nicht alle Erwartungen, nicht alle Ziele, nicht alle Sehnsüchte in unserem Leben werden erfüllt werden. Wahrlich nicht. Aber von einer Hoffnung sagt der Herr, dass sie so sicher ist, dass eher Himmel und Erde vergehen werden, als dass sich die gegebene Verheißung nicht erfüllen wird. Wir hatten es gelesen. Matthäus 24, Vers 35. Himmel und Erde werden vergehen, sagt dort der Herr, aber meine Worte werden nicht vergehen. Was ist diese Hoffnung, die so fest steht? Antwort: Es ist das Kommen, es ist die Wiederkunft unseres hochgelobten Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Es geht darum, dass wir ihn, dem wir jetzt glauben, weil wir ihn nicht sehen, einst eben sehen werden. Er, der der Inbegriff unseres Heils ist, unserer Rettung. Wenn er kommt, dann wird der Tod und das Leid und die Tränen in dieser Welt beseitigt werden. Wir haben dann einen neuen Leib. Wir bekommen einen neuen Leib. Und endlich können wir dem Herrn so dienen, wie es für ihn angemessen ist. Das ist unsere herrliche, unsere wunderbare Hoffnung. Als Jesus bei seinem Hinausgehen, bei seinem demonstrativen Hinausgehen aus dem Tempel, die Jünger darauf hinwies, dass von diesem Tempel kein Stein auf dem anderen bleiben werde, dass hier einmal alles platt gemacht wird, da waren die Jünger mehr als nur stark irritiert. Sie waren völlig durcheinander. Denn ihres Erachtens brauchten sie den Tempel im Rahmen ihrer Hoffnung, ihrer Erwartung. Die Jünger, sie waren verunsichert, beunruhigt durch das, was Jesus gerade gesagt hatte. Und er hatte es sehr deutlich gesagt. Der Tempel, er wird zerstört werden, und auf die Tempelfunktionäre, wir hatten es vorhin in der ersten Schriftlesung gelesen, da wartet die Hölle. Und sie stellten ihm darauf drei Fragen. Sage uns, wann wird dies geschehen? Was ist das Zeichen deiner Wiederkunft, deiner Parousie, deiner herrlichen Erscheinung? Und was ist die Vollendung der Weltzeit? Bis dahin waren sie davon ausgegangen, dass sie bald neben Jesus auf dem Thron sitzen werden. Die Mutter der Söhne des Zebedäus hat schon mal vorgefühlt, wie das ist, ob das vielleicht Plätze sind, die für ihre beiden Söhne in Frage kommen. Aber das war die Perspektive, das war das Ziel. Jesus geht dann auf diese Fragen ein. Was ist eure Perspektive? Was ist eure Hoffnung? Und das Erste, was er sagt, ist: Pass auf, dass euch niemand verführe. Es werden viele kommen in meinem Namen, aber passt auf. Nicht sofortige Herrlichkeit erwartet euch, sondern Verfolgungen. Das hatten sich die Jünger anders vorgestellt, wahrlich anders. Mehr noch, Jesus sagt voraus, dass es innerhalb des Volkes einander, dass es dort Intrigen gibt und Verrat. Es wird so sein, dass dann viele aneinander Anstoß nehmen, Ärgernis nehmen. Jesus sagt, die Gesetzlosigkeit wird zunehmen. Die Liebe, sie wird erkalten. Und was sagt Jesus in dieser Situation? Er sagt ganz sicher nicht, dann hakt ab. Sondern er sagt, haltet aus. Haltet durch. Haltet stand. Und dieses Ausharren soll nicht irgendwie dann hinter dem Ofen erfolgen, dass man so sich ein bisschen die Weltgeschichte noch aus der Perspektive der Zuschauertribüne anschaut, sondern mittendrin verkündet das Evangelium. Bezeugt es. Bezeugt es bis ans Ende der Welt. Allen Völkern. Mit anderen Worten, auf euch wartet eine gewaltige Aufgabe. Der Sohn Gottes, er wird dann konkret. Er spricht von dem Gräuel der Verwüstung, das an heiliger Stätte steht. Und dann spricht er in diesem Zusammenhang von Flucht. Mit gewissen Auseinandersetzungen in dieser Welt habt ihr nichts zu tun. Und vom Tempel könnt ihr euch distanzieren. Betet. Betet, dass eure Flucht nicht an einem Sabbat geschieht. Betet darum, dass nicht diese Zeit zu schrecklich für euch wird. Andererseits noch einmal, sucht nicht das Martyrium, dann geht weg. Und noch einmal, wenn die Leute zu euch sagen, da ist der Messias oder dort, glaubt ihnen nicht, denn die Herkunft des Messias ist eines, ja, er kommt vom Himmel. Er kommt in Macht und Herrlichkeit. Er kommt wie ein Blitz. Und dann sind alle Fragen gelöst. Das wird man wahrnehmen. Dann spricht Jesus über den Feigenbaum. Er spricht von dem Gleichnis des Feigenbaums. Und er sagt, schaut, ihr seht alle diese Bäume. Und ihr seht jetzt im Frühjahr, da werden die Äste weich. Blätter sprießen und ihr rechnet damit, dass dann auch das nächste Ereignis kommt, nämlich im Sommer die Ernte, die Feigen. Ein Ereignis wird sich noch in dieser Generation ereignen, nämlich die Zerstörung, das Plattgemachtwerden des Tempels, auf den ihr so große Hoffnung gesetzt habt. Und wenn ihr dieses Ereignis seht, dann kann euch das ein Zeichen sein, dass auch das nächste Ereignis kommt, nämlich die Wiederkunft Christi. Worauf sollen wir uns einstellen? Verführung, Verfolgung, Verrat. Aber was soll uns nun selbst prägen? Wovon sollen wir selbst bestimmt sein? Und darauf gibt Jesus Antworten, und diese Antworten, die kleidet er in Bilder, in Gleichnisse. Das erste Gleichnis hatten wir gestern gesehen am Nachmittag, und die Botschaft Jesu lautet: Seid wachsam. Mit anderen Worten, schlaft nicht ein. Denkt an den Einbrecher. Seid bereit, seid vorbereitet, seid präpariert, wenn er kommt. Das ist das Erste. Das ist das Vorrangige, was uns bestimmen soll. Gewiss, man wird mal müde, aber dann sichert euer Haus ab. Das macht jeder Hauseigentümer. Er ist präpariert auf den Zeitpunkt, wenn ein Dieb kommt. Und dann erzählt Jesus noch weitere Gleichnisse in Kapitel 25. Es geht in all diesen Gleichnissen um die gleiche Botschaft. Wacht, schlaft nicht, handelt, bis ich wiederkomme. Und wir hören heute auf das zweite Gleichnis, was Jesus erzählt nach dem Gleichnis vom Einbrecher. Und mit diesem zweiten Gleichnis veranschaulicht Jesus, wie wir uns im Blick auf seine Wiederkunft auch noch zu verhalten haben. Und man könnte die Überschrift über dieses Gleichnis setzen, etwa folgendermaßen. Man könnte sagen, gesucht wird ein zuverlässiger und treuer Knecht. Oder anders, Jesus kommt. Bist du bereit? Unser Herr spricht hier in erster Linie seine Jünger an. Nicht in Vers 44 gestern, ich hatte es kurz erwähnt, vielleicht zu kurz, aber ich will nochmal darauf hinweisen, sagt Jesus ausdrücklich, ihr, deshalb seid auch ihr bereit, dieses ihr ist sehr stark betont. Und dieses Gleichnis geht dann fließend in das Gleichnis über, auf das wir heute Morgen hören wollen. Aber indem Jesus hier seine Jünger anspricht, die bald als Apostel überall auf dieser Welt unterwegs sein werden, um den Völkern das Evangelium zu verkünden, spricht er natürlich uns alle an. Wir alle sind seine Knechte. Zweifellos kann man hier, wenn man will, in erster Linie an diejenigen denken, die ein Amt in der Gemeinde ausüben, als Älteste oder als Mitarbeiter. Aber Mitarbeiter sind wir alle in der Gemeinde. Es gibt niemanden, der dazu nicht berufen ist, als Gemeindeglied. Wer hat keinen Dienst in der Gemeinde? Wer trägt damit keine Verantwortung in der Gemeinde? Egal wo, egal was, Dienst, es ist immer auch ein Tragen von Lasten. Das Wort Gottes, es sagt sehr deutlich, dass jeder, der von Gott auserwählt und gerufen ist, dazu bestimmt ist, ihm zu dienen. Mit anderen Worten, jeder Christ ist zum Dienen verpflichtet, er ist verpflichtet, die Lasten des anderen zu tragen. Im Gebet, aber auch im Leiten, im Ermahnen, im Ermuntern, wie auch immer. Jesus beginnt dieses Gleichnis mit einer Frage. Und zwar mit der Frage, wer ist nun der treue und der kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat. Indem Jesus mit einer Frage beginnt, möchte er, dass sich auch jeder diese Frage stellt. Also jeder persönlich. Wer ist dieser Knecht? Bin ich es oder bin ich es nicht? Bin ich es vielleicht noch nicht? Wenn man eine Frage stellt, dann ist man immer persönlich. Wer ist nun dieser Knecht? Bin ich so ein treuer Knecht? Woran macht man das fest, ob ich ein treuer Knecht bin, ein zuverlässiger Knecht bin oder eben nicht ein treuloser, ein böser Knecht? In der Beantwortung dieser Frage werden wir erst einmal auf das Vorangegangene, was Jesus bis jetzt gesagt hat, verwiesen. Nämlich auf die Wachsamkeit. Bist du wachsam? Führst du ein Leben der Wachsamkeit oder träumst du und pennst dahin? Bist du bereit, wenn Christus kommt? Bist du geistlich bereit, dem Herrn zu begegnen, wenn er plötzlich und unerwartet kommt? Beantworte diese Frage. Beantworte sie persönlich. Aber mit dem Hinweis auf die Wachsamkeit, auf die Bereitschaft, sind wir eben nicht fertig. Fertig in der Beantwortung nach der Treue. Wer ist denn nun der treue, der kluge Knecht? Wer handelt so, wie der Herr das will, dass wir handeln, bis dass er wiederkommt? Ein ähnliches Gleichnis, wie Jesus es hier erzählte, finden wir auch im Lukas-Evangelium. Jesus hatte es schon mal vorher so ähnlich erzählt. Und da ist die Rede von einem Verwalter. Wir lesen es in Lukas Kapitel 12, 42 bis 48. Da spricht Jesus davon, dass der Herr einen Verwalter gesetzt hat über andere und denen dann Aufgaben gegeben hat. Hier unmittelbar vor seinem Kreuzestod, spricht er von Knecht. Oder wenn wir genau hinschauen, im Griechischen eigentlich von Sklave. Was ist ein Sklave? Ein Sklave ist ein Mensch, der jedes Anrecht auf sich selbst verloren hat. Über ihn hat der Herr totale Bestimmungsvollmacht. Ein Sklave ist Eigentum des Herrn. Ein Sklave, er ist verpflichtet, seinem Herrn zu dienen in allem. Und er ist verpflichtet, ihm treu, ihm zuverlässig zu dienen in sämtlichen Aufgaben, die ihm übertragen worden sind. Der Sklave, er hat sie bedingungslos auszuführen. Der Herr kann entscheiden, ob er seinem Sklaven eine mehr verantwortlichere Tätigkeit gibt oder eine etwas einfachere, weniger verantwortliche. Ob der Sklave bevorzugt wird oder gefördert wird oder eben nicht, das ist Sache des Herrn. Er hat das zu bestimmen. Wenn der Sklave eine mehr verantwortliche Aufgabe übertragen bekommen hat, dann ist das kein Grund, sich einzubilden, ich bin jetzt der Herr. Und wenn er eine weniger verantwortliche Aufgabe in der Gemeinde bekommen hat, ist es kein Grund zu sagen, ich bin nichts wert. Es ist der Herr, der das bestimmt. Es ist schon gar nicht das Recht, wenn jemand eine verantwortliche Aufgabe bekommen hat, dass er so auftritt, als sei er selbst der Herr. Ja, es ist noch nicht einmal so, dass er mit dem Gedanken spielen sollte, er sei etwas Besonderes. Noch einmal, das ist alles Sache des Herrn. Hier in unserem Gleichnis stellt uns Jesus zwei Sklaven vor Augen. Über beide Sklaven hatte ihr Herr verfügt. Hatte der Herr verfügt, dass sie, ich sag mal, gewissermaßen eine Art Vorarbeiter sind. Und zunächst in den Versen 45 bis 47 schildert der Herr einen zuverlässigen Sklaven. Was macht ihn aus, einen zuverlässigen Sklaven? Und danach malt er uns einen treulosen Sklaven vor Augen, der in die Versuchung hineingerät und da nicht standhält. Die Verse 48 bis 51. Wenn Jesus von dem treuen Sklaven spricht, eben, dann spricht er zunächst von der Treue, von der Zuverlässigkeit. Denn genau das meint Treue. Die Antwort, die uns dieses Gleichnis gibt, was das konkret heißt, treu zu sein, das sollten wir genau zuhören. Denn offensichtlich ist dieses Thema sehr wichtig. Es ist so wichtig, dass Jesus noch ein Gleichnis genau diesem Thema widmet. Es ist das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Und da sagt Jesus am Schluss über den Knecht, der 5 Talente empfangen hat und dann 5 Talente hinzuerworben hat: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Ein treuer Knecht ist ganz offensichtlich jemand, der das auch getan hat, wozu er beauftragt worden ist. Der gehorsam war. Der ganz einfach das getan hat. Du hast es gesagt, ich habe es ausgeführt. Und dabei ist Treue nicht so sehr der Ausdruck von einem äußerlichen Drill, sondern er ist bestimmt durch ein inneres Wissen, dass sein Herr kommt. Aber darauf kommen wir noch. Ferner, was wird über diesen guten, diesen positiven Knecht noch gesagt, als dass er treu ist, also dass er das tut, wozu er von Gott bestimmt ist? Das zweite Merkmal ist, er ist klug. Jesus spricht hier von einem klugen und treuen oder treuen und klugen Knecht. Was meint hier eigentlich klug? Meint klug, dass er einen ziemlich hohen Intelligenzquotienten hat? Nein. Nein, das steht überhaupt nicht zur Debatte hier. Meint klug hier, dass er gut kombinieren kann? Doch, wir werden noch sehen. Das kann der böse Knecht auch. Denken kann der auch. Die Frage ist, was er denkt. Klug ist auch nicht dasselbe wie weise sein. Klug ist in der Bibel jemand, der das, was er erfasst hat, was er begriffen hat, auch anwenden kann, ganz praktisch, ganz konkret im Dienst. Ein kluger Knecht ist ein Knecht, der aus der Sicht, die er über die Wahrheit gewonnen hat, praktische Schlussfolgerungen ziehen kann und die dann auch zieht. Ein anderes Wort für Klugheit ist hier Verständigkeit, Einsicht. Ein kluger, ein verständiger Knecht kann die Weisheit praktisch in den spezifischen Situationen, die auf ihn zukommen, anwenden. Ich nenne mal einige Beispiele aus dem Neuen Testament, in denen das Wort klug vorkommt. Nicht zum Beispiel in der Bergpredigt. Da gilt der Mann als klug oder als verständig, der sein Haus auf einem Felsen gebaut hat. Warum? Nun, weil er weitsichtig ist. Er sieht, da kommt ein Unwetter, da kann eine Katastrophe kommen. Also baue ich sicher. Er verschließt nicht die Augen vor Stürmen, vor Überflutungen, vor Unwettern in dieser Welt. Er weiß, was kommt. Er macht sich keine Illusionen. Er träumt sich nicht in irgendein Wolkenkuckucksheim hinein. Klug, verständig, so sagt es Jesus, ist auch der Verwalter, von dem wir in Lukas 16 lesen. Das ist der Mann, der weiß, dass er bald auf der Straße stehen wird. Allein, arbeitslos. Und was tut er dann? Er fasst konkrete Maßnahmen ins Auge, um die auf ihn zukommende Verelendung, die Armut und den Hunger abzuwenden. Und dafür setzt er Mittel ein, die noch, nicht mehr lange, aber noch in seiner Verfügungsgewalt stehen. Klug, verständig ist also der, der sich nicht in eine Traumwelt hineinflüchtet, der nicht in seiner Scheinwelt lebt, sondern der nüchtern die Realität im Blick hat und entsprechend handelt. Treu und klug ist der Sklave in unserem Gleichnis dann, wenn er von der Wahrheit bestimmt ist, dass sein Herr für unbekannte Zeit außer Haus gegangen ist, aber dass er zurückkommt, und zwar ohne, dass er darüber vorher Bescheid bekommt. Ein treuer, ein kluger Knecht ist jemand, der weiß, dass sein Herr plötzlich, unvermittelt, unangekündigt vor der Tür steht. Und dann muss das Haus bestellt sein. Die Sachen im Haus, sie müssen ordentlich laufen. Und das heißt, es muss so laufen, dass es in Übereinstimmung mit den Instruktionen ist, die sein Herr ihm gegeben hat. Ein Sklave, der in dieser Weise treu und verständig ist, zeichnet sich nicht durch einen besonderen Charakter aus. Das steht hier gar nicht im Vordergrund. Aber durch eine besondere Gesinnung, durch eine Denkrichtung. Er weiß, was der Herr ihm aufgetragen hat, wozu er den Dienst empfangen hat, nämlich um seine Mitsklaven mit Speise zu versorgen, und zwar zur rechten Zeit. Matthäus 24, Vers 45. Es ist seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass seine Mitsklaven nicht zu kurz kommen. Wenn man so will, werden an einen Sklaven Jesu Christi zwei Forderungen gestellt. Erstens, er soll treu sein. Das heißt, er soll dem entsprechen, was ihm aufgetragen ist. Und zweitens, er soll verständig sein. Er soll klug sein. Und das heißt, er soll zur rechten Zeit ausreichend Speise den Mitsklaven geben. Wie gesagt, wenn man so will, kann man hier von zwei Forderungen sprechen. Aber wissen Sie, im Vordergrund, wenn wir es nochmal lesen, wenn wir nochmal reinschauen in die Bibel, stehen nicht die Forderungen. Im Vordergrund stehen die Verheißungen. In den Versen 46 und 47 gibt Jesus einem Sklaven, der zuverlässig ist, der verständig handelt, eine gewaltige Verheißung. Glückselig. Kennen wir das Wort noch aus der Bergpredigt? Hier sagt es Jesus noch einmal. Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich oder Amen steht hier. Ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Damit ist deutlich, in wessen Diensten dieser Sklave hier steht. Wer anders kann über einen Sklaven das Wort glückselig aussprechen, oder? Wer anders als der Herr, der seinen Knecht bei seiner Wiederkunft mit vollem Gnadenlohn überschütten wird? Glückselig. Glückselig bist du. Wer anders kann es sagen als der, der so reich ist, dass er so viel an Gnade geben kann? Normalerweise steht ein solches Verhalten im Rahmen der Beziehung, die zwischen einem Herrn und einem Sklaven völlig undenkbar ist. Ich komme noch einmal darauf zurück, was ich vorhin sagte. Ein Sklave ist jemand, der hat keinerlei Rechte. Er hat ausschließlich zu gehorchen. Und hier sagt der Herr zu diesem Sklaven glückselig, glückselig. Und ein Sklave, der über den gesamten Besitz seines Herrn gestellt ist, das ist nicht mehr die Stellung eines Sklaven. Das kommt der Position eines Sohnes gleich. Dafür gilt ein Sohn. Da merken wir, wie dieses Gleichnis unseres Herrn alles Gewöhnliche, alles, was wir sonst noch kennen, übersteigt und auch unsere Erfahrungen, unsere Vorstellungen sprengt. Jesus beginnt diese Verheißung mit einem "Wahrlich, ich sage euch." Oder eben, man kann auch übersetzen, "Amen, ich sage euch." Es steht fest, was ich euch hier sage. Als Jesus dieses Gleichnis auf dem Ölberg den Jüngern sagte, da lag es noch nicht zeitlich lange zurück, dass die Mutter der Söhne des Zebedäus eben auch Vorstellungen hatte, was ihren Söhnen zukommt. Neben dem Thron von Jesus wollten und sollten sie sitzen. Einer dieser beiden Söhne des Zebedäus, zwar Johannes, bekommt Jahre später die Offenbarung. Da bekommt er die Offenbarung, hören wir gut zu, in Offenbarung 3, Vers 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. So wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Offenbarung 3, Vers 21. Wer überwindet? Nicht neben dem Thron, sagt der Herr, sondern auf dem Thron. Was für eine Verheißung. Was für ein Lohn. Was für ein Gnadenlohn. Und diesem treuen, diesem verständigen Knecht stellt der Herr nun den bösen Knecht gegenüber. Also die Verse 48 bis 51, in diesen Versen lesen wir davon. Halten wir zunächst fest, es geht hier ebenfalls um einen Knecht, um einen Sklaven. Die Stellung dieses Mannes war genau dieselbe wie diejenige des guten Knechtes. Da gab es keinerlei Unterschiede in der Position, in der Stellung. Aber wodurch ist dieser böse Sklave gekennzeichnet? Nun, vor Augen steht das, was hier in Vers 49 zu lesen ist. Der böse Knecht ist dadurch gekennzeichnet, dass er seine Mitsklaven schlägt. Und dass er mit den Trunkenen oder mit den Schlemmern zusammen säuft und trinkt. Aber das ist nur das Äußerliche. Das ist nur das, was nach einer gewissen Zeit zum Ausdruck kommt. Sein äußeres Verhalten ist lediglich Symptom seines Inneren. Es ist lediglich der Ausdruck seines Herzens. Dieser Mann ist in seinem Innern ungerecht, anmaßend und selbstzentriert. Und wie ist es dazu gekommen? Wie kam es dazu, dass er so mit seinen Mitknechten umging? Sie schlug und den Rest der Zeit verbrachte, was ihm selbst gut tat. Er ist dadurch so geworden, sagt Jesus, weil er eines Tages bei sich selbst sprach. Wir können auch sagen, eines Tages auf den Gedanken kam und dieser Gedanke ihm gar nicht so schlecht erschien, nämlich der Gedanke, mein Herr kommt noch lange nicht. Mein Herr verzieht zu kommen. Oder wie hier übersetzt ist, mein Herr säumt zu kommen. Mit anderen Worten, dieser böse Sklave hatte die Perspektive auf die Wiederkunft Jesu Christi verloren. Er hat sie nicht so verloren, dass er sagen würde, Jesus kommt überhaupt nicht wieder. Also so, wie etwa die Spötter es sagen werden in 2. Petrus 3, die sagen, Wo ist denn die Verheißung seiner Wiederkunft? Es bleibt alles beim Alten. Nein, nein, so nicht. Aber noch lange nicht, noch lange nicht. Wir haben Zeit. Lassen wir es locker angehen. Die Wiederkunft Jesu, sie bestimmte nicht mehr sein Leben. In seinem Kopf lief ein anderes Muster ab. Es heißt hier in Vers 48, der böse Knecht spricht in seinem Herzen. Noch einmal, man könnte auch frei übersetzen, in seinem Innern läuft eine ganz bestimmte Gedankenkette ab. Und diese Gedankenkette geht so. Mein Herr kommt noch lange nicht, also bin ich der Herr. Also gehe ich mit dem mir anvertrauten Sklaven, mit den mir anvertrauten Sklaven so um, wie es meinem Machtkalkül in den Kram passt. Und dann kommen aus seinem Herzen Dinge, die ihn dann ganz konkret in seinem Alltagsleben, in seinem Alltagsverhalten bestimmen. Und er fängt darauf an, seine Mitsklaven zu schlagen und sich selbst gütlich zu tun. Aber noch einmal, das sind lediglich die Folgen, sagt Jesus, lediglich die Konsequenzen dessen, was aus seinem Herzen herausgekommen ist und dann eben zum Tun drängt. Jakobus schreibt einmal im Jakobusbrief Kapitel 3, ein Mensch wird versucht. Und wie läuft das dann ab, wenn er versucht wird? Es beginnt damit, dass er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Und dann ist das, sagt Jakobus, wie eine Geburt. Wenn die Begierde empfangen hat, also gewissermaßen, wenn es zu einer Befruchtung gekommen ist, dann gebiert sie nach einer gewissen Zeit die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, den Tod. Das ist ein Ablauf. Jakobus 1, in den Versen 14 und 15 lesen wir das. Und entsprechend verhält es sich hier. Der Gedanke kommt auf. Mein Herr verzieht. Ja, dann habe ich noch Zeit. Dann haue ich in der Zwischenzeit noch einmal auf den Putz. Bitte seien wir hier sehr genau. Der Grund für das Verhalten des bösen Knechtes liegt nicht darin, dass sein Herr verzieht. Dass es noch eine Weile dauert. Das Verziehen des Herrn ist der Anlass, nicht der Grund für sein machtlüsterndes und selbstzentriertes Verhalten. Der Grund für sein Verhalten waren zwei Dinge. Er fing eines Tages an, seine Berufung zum Sklaven, zum Knecht seines Herrn zu verleugnen. Er spielte sich selbst als Herr auf und er lehnte seine Berufung ab, sich um seine Mitsklaven zu kümmern, so wie ihm das sein Herr aufgetragen hat. Und schließlich, er fing an, zusammen mit anderen selbstzentrierten Sklaven sich selbst gütlich zu tun, zu essen und zu trinken. Ist doch interessant, dass sich solche Leute immer sehr schnell finden, oder? Dieser böse Knecht, er gebrauchte die Gaben seines Herrn und vergeudete sie für sich selbst. Ich empfehle ihn einmal zu Hause zu lesen, was der Prophet Hesekiel über die falschen, über die lügnerischen Hirten schreibt in Hesekiel 34. Hesekiel 34, 1 bis 22, nur aus Zeitgründen lese ich Ihnen das jetzt nicht vor, aber vielleicht einen kurzen Abschnitt aus Jesaja 56, den Versen 10 bis 12. Da geht es um die Mietlinge, um die Wächter von Zion. Und da schreibt Jesaja 56, die Verse 10 bis 12, diese Wächter sind blind. Sie wissen alle nichts. Sie sind stumme Hunde, die nicht bellen können. Sie liegen träumend da, schlafen gern. Doch sie sind auch gierige Hunde, die nicht wissen, wann sie genug haben. Und sie, die Hirten, verstehen nicht aufzupassen. Sie alle wenden sich auf ihren eigenen Weg. Jeder sieht auf seinen Gewinn, ohne Ausnahme. Kommt her, sagen sie, ich will Wein holen. Lasst uns Rauschtrank saufen. Und morgen soll es gehen wie heute. Ja, noch viel großartiger. Soweit der Prophet Jesaja. Anstatt sich um die zu kümmern, die ihnen vom Herrn anvertraut sind, um sie mit der rechten Speise zu versorgen, werden diese Schafe, sage ich jetzt mal, vernachlässigt. Sie werden geschlagen. Man fängt an, sie zu quälen und auszubeuten. Solche sogenannten Knechte, sagt Jesus hier, hören wir das gut zu. Sie sind Heuchler. Das Wort für Heuchler heißt nichts anderes als Theaterspieler. Sie sind ganz große Blöffer. Sie sind nicht das Hirten, was sie vorgeben zu sein. Und solche Knechte werden die Wiederkunft ihres Herrn als einen Überfall sehen. Sie können ihn gar nicht anders beurteilen, die Wiederkunft. Ähnlich wie es war in den Tagen Noahs, als die Flut über die Menschen kam und sie alle dahin raffte. Ein Knecht, der das Kommen Christi aus seinem Denken gestrichen hat und seine Mitknechte zu seiner eigenen höheren Ehre missbraucht. Ein solcher Knecht wird unter Garantie nicht über das gesamte Vermögen des Herrn eingesetzt, wie der Gute, der treue Hirte. Vielmehr wird er, wie es hier heißt, entzweigehauen und zusammen mit den Heuchlern, mit den Täuschern, mit den Blendern in die äußerste Finsternis geworfen werden. Und dort wird sein Weinen und Zähneknirschen. Ähnliches hatte Jesus wenige Stunden vorher über die Pharisäer gesagt. Er hat sie immer genannt, Schriftgelehrte und Heuchler. Das Wort kam immer wieder vor. Schauspieler, Blender. Ein solcher hartherziger Knecht, er wird nun auch hart getötet. Er wird, wie es hier heißt, in zwei Hälften geteilt. Das war damals namentlich bei den Parthern, also in Persien, übliche Todesstrafe. Es ist das gleiche Wort, das hier für ein Zweihauen steht, das wir in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, also der sogenannten Septuaginta, über einen Widder lesen, der auf dem Opferaltar zerlegt wird. Genau das ist gemeint. Er bekommt seinen Platz bei den Heuchlern. Wie gesagt, das mussten sich bereits die Pharisäer und die Tempelfunktionäre von dem Sohn Gottes anhören. Heuchelei, was ist das? Das ist jede Religion ohne Christus. Das ist jeder Dienst im Reich Gottes, ohne dass uns der kommende Sohn Gottes, der kommende Christus vor Augen steht. Ein solcher Dienst ohne Christus, ohne den Glauben an Christus, ist eine große Täuschung, ein großer Bluff. Hier richtet sich Jesus an die gläubigen Leiter, speziell an seine Jünger, auf deren Verkündigung er einmal seine Gemeinde bauen wird, wie er es in Matthäus 16 gesagt hatte, namentlich dem Petrus gesagt hat. Aber wenn sie untreu sind, dann werden sie unter dasselbe Urteil, unter dasselbe Gericht fallen, wie jene Gesetzesgelehrten und Pharisäer. Über die falschen Hirten in Matthäus 23 hörten wir, dass sie das Gericht der Hölle erwartet. Hier lesen wir von Gewein und Zähneknirschen. Wenn du bei der herrlichen Erscheinung Christi als ein Herrschsüchtiger, als ein Geldsüchtiger anstelle eines Treusorgenden befunden wirst, dann kannst du jetzt schon einmal anfangen, mit Heulen und mit Zähneknirschen aus Wut gegenüber dir selbst, gegenüber Christus, weil du ja eingeredet hast, ich wusste ja nicht, ob er kommt oder wann er kommt. Wehe dem. Übrigens sagt das nicht nur Jesus. Der Apostel Paulus schreibt das auch im 1. Korintherbrief. Schreibt in 1. Korinther 3, Vers 17. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Und das seid ihr. Es gibt auch hier Christen, die daraus immer nur ein Preisgericht machen. Keineswegs. Lesen wir mal genau, was hier in 1. Korinther 3 steht. Noch einmal, womit begann es bei diesem bösen Knecht? Er hat angefangen, die Wiederkunft Jesu zu berechnen. Jesus hatte gesagt, stellt keine Berechnungen an, ihr wisst es sowieso nicht. Doch dieser Knecht gehorchte nicht. Er stellte Berechnungen an und bei seinen Berechnungen kam er dann zu der Schlussfolgerung, mein Herr verzieht, das wird noch lange dauern. Und aus seiner falschen Berechnung heraus erfolgten dann Schlussfolgerungen. Folgte ein Böses nach dem anderen. Es kam dann sehr schnell bei ihm der Gedanke hoch, der Herr wird noch lange wegbleiben, er kommt ganz sicher heute nicht mehr, er kommt auch nicht vor dem Winter, er kommt nicht vor dem Dritten Weltkrieg, er kommt nicht, bevor ein neuer Tempel gebaut wird und so weiter und so weiter. Und der nächste konsequente Schritt wird dann lauten, ich habe also noch alle Zeit der Welt. Warum arbeite ich eigentlich nicht so fleißig im Reich Gottes, in der Gemeinde? Warum bin ich eigentlich so treu, so zuverlässig? Ich kann es doch etwas lockerer angehen lassen, es ein bisschen schleifen lassen. Man muss ja auch einmal an sich denken. Dann werden die Aufgaben, über die er vom Herrn eingesetzt war, immer mehr verwahrlost. Die Mitsklaven, sie bekommen nicht mehr genug Speise, sie bekommen sie vor allen Dingen nicht rechtzeitig. Sie fangen an zu darben, zu verhungern und dann werden sie sogar noch geschlagen. Der Knecht seines Herrn, der böse Knecht, er verhält sich plötzlich nicht nur so, wie es allenfalls dem Herrn zugebilligt werden könnte, allenfalls, aber der macht das nicht, sondern er spielt sich noch viel schlimmer auf. Er missbraucht seine Position, er verdreht sie in eine totale Perversion. Ja, das fing alles damit an, dass er entgegen der Anweisung des Herrn Berechnungen zur Wiederkunft des Herrn anstellte. Jesus hatte nicht nur gesagt, es ist nicht eure Sache, Zeit und Stunde meiner Wiederkunft zu kennen, sondern er hatte auch gesagt, in einer Stunde, in der ihr es nicht vermutet, wird der Sohn des Menschen kommen. Die Lehre aus diesem Gleichnis lautet, höre auf, in deinem Kopf Berechnungen anzustellen und sei wachsam, sodass du jederzeit den Herrn empfangen kannst. Dass jederzeit der Herr kommen kann. Sei jederzeit wachsam, sei bereit, sei präpariert. Sei in deinem Dienst treu, zuverlässig im Blick auf die dir übertragenen Aufgaben. Sei verständig im Umgang mit deinen Mitsklaven, sodass du ihnen die angemessene, die richtige Speise zur rechten Zeit gibst. Wer ist der treue, der verständige Sklave? Das war die Frage, die Jesus am Anfang des Gleichnisses stellte. Die Antwort lautet, es ist derjenige, der in der Zeit bis zur Wiederkunft Christi seinen ihm übertragenen Dienst erfüllt und zuverlässig und verständig bis zum herrlichen Kommen unseres Herrn arbeitet und tätig ist. Dann seid ihr glückselig und euer Lohn ist groß. Amen.